Wir kommen zum Thema Neuigkeiten beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort wollen wir wieder mal vorbeischauen, was es hier an Interessanten zu berichten gibt. Und da habe ich wieder Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an meiner Seite. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Es gibt eine interessante Sache, zum Beispiel die Einweihung eines Prüfstandes in Lampolshausen. Da werden ja Raketentriebwerke getestet und Europa plant eine neue Trägerrakete, die Ariane 6. Was können Sie unseren Hörern darüber berichten?
Der DLR-Standort Lampolshausen wurde in den 50er Jahren gegründet, mit der Maßgabe, dort vorbereitende Arbeiten durchzuführen für eine mögliche Europarakete und das damals schon in Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich. Und in diesen mehr als 50, mehr als 60 Jahren hat sich Lampolshausen entwickelt zu einem der Testzentren weltweit für Raketentriebwerke, für Oberstufentriebwerke, für Hauptstufentriebwerke, für Brennkammern und anderes. In Lampolshausen befinden sich Prüfstände verschiedener Größen und unlängst wurde der Prüfstand P52 eröffnet, mit dem der Standort in die Zukunft schaut, durch den potenziellen Test der Triebwerke für die Ariane 6.
Und wann soll die Ariane 6 mal fliegen?
In diesem Jahr, im Juni 2019, wird die erste Oberstufe ausgeliefert werden, wird zu weiteren Tests aus Bremen in die Welt verschickt. Und es ist geplant, dass im Juli 2020 die Ariane 6 zum ersten Mal abheben wird. Die Ariane 6 steht dann in einer erfolgreichen Tradition. Ariane 1 1979 am 24.12. 2, 3, 4, 5, die 5, die erfolgreichste kommerzielle Trägerrakete der Welt. Und nun soll die 6 diese Tradition fortführen und in den 2020er Jahren den kommerziellen Raumtransport übernehmen für Europa, zum einen den institutionellen, klar, aber auch den kommerziellen Raumtransport und im Wechselspiel mit natürlich einer weltweiten Konkurrenz, sei es in Russland, sei es in Indien, China, aber auch in den USA. SpaceX zum Beispiel wird sich zeigen müssen, wie erfolgreich sich diese Rakete am Markt positionieren kann. Und dieser neue Prüfstand ist in der Lage, zum Beispiel kryogene Triebwerke unter Bodenbedingungen zu testen.
Dann wollen wir mal hoffen, dass das alles auch einigermaßen reibungslos geht und wir ein neues Arbeitspferd dann haben, was ja dann später die Ariane 5 ablösen soll, die bisher ja ausgezeichnet funktioniert hat. Am 19. bis zum 21. März gab es einen Kongress, Global Space Kongress in Abu Dhabi. Und da war Ihre Chefin, Frau Professor Dr. Ehrenfreund, auch vor Ort. Was können Sie uns darüber berichten?
Es gibt ja weltweit verschiedenste Formen der Treffen von Führungskräften aus der Raumfahrt, sei es aus dem Managementbereich, sei es aus dem wissenschaftlichen oder technischen Bereich. Und in den letzten Jahren hat sich der Global Space Congress in Abu Dhabi, also lokal in der arabischen Welt, sehr gut positioniert. Es treffen sich dort wirklich die Chefs der Agenturen, die Chefs der weltweiten Forschungseinrichtungen, um über Herausforderungen der globalen Raumfahrt zu sprechen, zu diskutieren über ein mögliches globales Raumfahrtprogramm. Und die 600 dort anwesenden Vertreter sind natürlich auch so aufgestellt, dass sie zum einen ihre nationalen Ziele in eine globale Richtung einbringen wollen, aber auch sagen, wie können wir mit dieser globalen Richtung gemeinsam versuchen, die Herausforderungen, die vor uns stehen und die Umwelt kennt keine Ländergrenzen, wie können wir das Ganze bewältigen und das durch neue Anwendungen mittels Weltraumtechnologien.
Wenn man auf Ihre Homepage geht, und das empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern, das hin und wieder mal zu machen, weil das ganz interessant ist und da geht es nicht nur um Raumfahrt, sondern um Verkehr, Energie, Luftfahrt, Sicherheit, Digitalisierung. Aber wir sind jetzt bei der Raumfahrt und da fällt auf, dass in der letzten Zeit viele Beiträge auch zu lesen sind, die sich mit Medizin oder Exobiologie oder überhaupt eine Kombination von Biologie und Medizin wiederfinden. So zum Beispiel ein Experiment zum Mond ohne abzuheben, Sirius 91 Isolation in Moskau. Das hat am 19. März stattgefunden und da ist auch das DLR mit vertreten.
Sirius in Kooperation mit unseren russischen Partnern vom Institut für biomedizinische Probleme Moskau, befindet sich in einer logischen Folge von Isolationsexperimenten, die wir in den letzten 20 Jahren durchgeführt haben. Ich erinnere an MAS 500, die größte Isolationsstudie, die jemals stattgefunden hat mit über 500 Tagen. Davor gab es die 105-Tage-Studie und schon immer sind DLR-Wissenschaftler, DLR-Ingenieure an diesen Studien beteiligt. Denn die Luft- und Raumfahrtmedizin ist eine der großen Spezialitäten der deutschen Forschungslandschaft, natürlich in der Raumfahrt. Und die Isolationsstudien, gerade hier, Sirius, arbeitet wieder in eine Richtung, wo wir sagen, wie bereiten wir uns auf Langzeitmissionen vor? Was tun wir da überhaupt? Und hier bei Sirius gibt es auch die kleine Premiere, dass drei Männer und drei Frauen gemeinsam den Weg antreten, eine Mondmission zu realisieren, 122 Tage. Wird man diesen Flug umsetzen hin zum Mond, man wird aussteigen, man wird Arbeiten ausführen und man wird auch wieder zurückkehren. Und das DLR ist hier insbesondere interessiert einmal an physiologischen Aspekten und natürlich auch an biomedizinischen, das heißt ernährungsphysiologische Aspekte und auch Aspekte des Blutdrucks und Hirnfunktionen, andere Sachen. Ein wichtiger Indikator dafür sind Schlaf- und Wachzeiten. Und dann kommen wir wieder zum nächsten Thema. Und das ist eine Studie, die gegenwärtig beim DLR läuft. Denn letzte Woche ist gestartet eine 90-Tage-Bettruhestudie, wo wieder Männer und Frauen 90 Tage im Bett liegen, um Schwerkraft zu simulieren. Und diesmal gibt es auch dort eine Premiere, denn es gibt drei unterschiedliche Trainingsgruppen. Und eine der Trainingsgruppen wird während der Bettruhe auch auf eine Zentrifuge geschnallt und dann wird positive und negative Schwerkraftsimulation durchgeführt.
Und das hat hier letzten Endes auch immer wieder Auswirkungen auf unseren medizinischen Alltag. Ich denke da zum Beispiel an Knochenabbau, gerade bei älteren Menschen, was dann sicherlich auch in irgendeiner Form im Alltag Anwendung findet.
Es gibt ganz konkrete Formen, denn diese Forschungen gibt es ja schon seit Mitte der 90er Jahre. Thomas Reiter, mir 95, 96, Reinhold Ebert, mir 97, dort begann das ja auch in Kooperation mit Universitäten in Deutschland, wie der Charité hier in Berlin, dem Zentrum für Weltraummedizin. Und da haben ja Erkenntnisse bereits Einfluss gefunden in die klinische, aber auch in die ambulante Pflege und die klinische Behandlung von Krankheiten.
Da fällt mir noch die weitere interessante Information ein, nämlich können Organismen auf den Mars überleben? Und da gibt es interessante Informationen aus Ihrem Haus.
Ja, vor mehr als zwei Jahren haben wir Experimente auf einer Außenplattform am Columbus-Labor durchgeführt, die sogenannten Expos-R-Experimente. Und Biomax ist dort das biomedizinische Experiment, ist dort eines der größten Experimente gewesen und jetzt hat man die Ergebnisse ausgewertet. Da ging es insbesondere um die Möglichkeit, dass Bioorganismen den Weltraumstrahlung ausgesetzt sind und in Zusammenarbeit zwischen unserem Luft- und Raumfahrtmedizin, aber auch mit dem DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof und dabei hat sich herausgestellt, ja, Organismen können im Weltraum überleben und Organismen können auch demzufolge auf dem Mars überleben. Das heißt, Leben auf dem Mars scheint nicht mehr unmöglich zu sein.
Und wenn wir einmal beim Mars sind, auf dem Mars wird zurzeit leider nicht mehr gehämmert. Können Sie noch kurz zum Abschluss uns was mitteilen, wie es um die InSight-Mission bestellt ist, genauer gesagt um den deutschen Maulwurf, der sich in die Marsoberfläche hineinhämmern soll, ob es weitergeht oder ob man noch weiter abwarten muss?
Im Rahmen der InSight-Mission kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man den Hammer aussetzt und sich Maul ohne Probleme die 5 Meter in den Marsboden hämmert, sondern allen war klar, es gibt eine Oberflächenschicht und was sich darunter befindet, weiß niemand. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo sich Widerstand regt. Der Mars wehrt sich sozusagen und gemeinsam mit den amerikanischen Wissenschaftlern ist man dabei, die Situation nach wie vor zu analysieren. Man wird einige Testhammerschläge durchführen, man wird Messungen durchführen, um zu erfahren, was sich dort unten dem Bohrer widersetzt, um dann die Arbeiten wieder aufzunehmen. Der Bohrer selbst hatte die Möglichkeit, bis zu 30.000 Schläge auszuführen. 8.000 sind bisher absolviert. Das heißt, es ist noch jede Menge Luft nach oben, sodass dieses Experiment noch über eine gewisse Zeit fortgesetzt werden wird, wenn klar ist, was ist der Widerstand, wie geht man damit um, weiter in den Marsboden vorzudringen.
Soweit Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich bedanke mich ganz herzlich und möchte nochmal darauf hinweisen, dass man auch einige Dinge nachlesen kann und viel mehr natürlich, nämlich bei dlr.de. Recht schönen Dank.
Dankeschön.